Guten Morgen, liebe Geschwister. Der ukrainische Immigrant Jan Kum kam mit 16 Jahren mit seiner Mutter und seiner Oma in die Vereinigten Staaten. Kums Mutter, also seine Mutter, finanzierte ihnen das Leben durch Babysitten. Er selber, der Jan Kum, arbeitete im Lebensmittelgeschäft. Außerhalb seiner Arbeitszeit lernte er sich das Programmieren von Rechnern. Und dieses Interesse brachte ihn mit 18 Jahren an die San Jose State University. Um sich das Studium zu finanzieren, arbeitete er nebenbei und bekam 1997 einen Posten bei Yahoo. Das ist eine Internetplattform, eine Suchmaschine. Zusammen mit seinem Partner Brian Acton startete er seine mobile Nachrichten-App WhatsApp. Sie wurde 2014 um 19 Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. Und er wurde dann sehr, sehr reich. Eine klassische Geschichte für das Motto vom Tellerwäscher zum Millionär. Und diese Geschichten, die gefallen uns, wo Menschen sich hocharbeiten, wo Menschen Erfolg bekommen. Und ähnlich erging es auch König David. König David war der jüngste von 8 Brüdern. Er war bei seiner Berufung, als der Prophet Samuel in die Familie kam, überhaupt nicht beachtet worden. Weniger beachtet als die anderen Brüder. Zuerst wurden die Großen und Starken vorgeschickt, aber Gott hat sich ihn ausgesucht. Er wuchs in dem kleinen Städtchen Bethlehem auf. Er war Schafhirte und wäre vielleicht auch Schafhirte geblieben, wenn Gott ihn nicht erwählt hätte zum König über sein Volk Israel anstelle Sauls, der Gott gegenüber ungehorsam und untreu geworden ist. Und als David dann schon zum König gesalbt war, lief es auch da nicht von selbst, sondern Saul wollte ihn töten lassen. Er hat ihn verfolgt über mehrere Jahre. Es waren wohl gut 10 Jahre, die David verfolgt wurde. Obwohl er einer von Sauls besten Heerführern war, obwohl er den Riesen Goliath besiegte, obwohl er große Erfolge feierte, wurde er erstmal verfolgt und David musste fliehen. Er musste fliehen und warten, bis Saul dann abgetreten ist oder umgebracht wurde von den Philistern, abgetreten wurde, kann man sagen. Und danach musste David weitere 7 Jahre warten. Er war erst König in Hebron und dann wurde er König über ganz Israel. Und dann endlich war er am Ziel. Er war König über ganz Israel, er war auf dem Zenit seiner Macht. Und in diesem Zusammenhang lesen wir den Text aus 2. Samuel 9. 2. Samuel 9, ich lese die Verse 1 bis 13. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodebar, im Haus Machirs, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machirs, des Sohnes von Amiel. Und Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephiboset. Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. In diesem Text begegnen uns zwei ganz unterschiedliche Karrieren. Auf der einen Seite die Karriere vom David, wie er vom kleinen, jungen Hirtenjunge zum Regenten über ganz Israel geworden ist. Eine Karriere, könnte man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und auf der anderen Seite Mephibosheth, der Sohn Jonathans, also ein königlicher Prinz. Und wenn es den normalen Weg gegangen wäre, dann wäre er irgendwann auch König geworden. Also wenn die Dynastie Sauls weitergegangen wäre. Also er war dazu auserkoren, König zu sein. Er ist groß geworden im Palast unter dem größten Luxus. Er hatte alles, was sich ein Kind wünschen konnte. Wahrscheinlich einen Swimmingpool, eine Playstation, wenn sein Vater das erlaubt hätte. Also alle Wünsche wurden ihm direkt von den Lippen abgelesen. Da waren dauernd Leute um ihn herum, die ihn betüttelt haben. Die Ammen und Frauen und alle möglichen Wünsche wurden ihm erfüllt. Und es wartete auf ihn eine große Zukunft. Eine Zukunft als König. Aber wir lesen hier in dem Text, dass er an beiden Füßen gelähmt war. Was war passiert? Die Antwort gibt uns 2. Samuel 4, Vers 4. Da lesen wir, Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel. Also Saul und Jonathan sind in Jezreel gefallen. Also der junge Mephibosheth, der hat an einem Tag seinen Vater und auch seinen Großvater verloren. Das muss man sich erstmal reinziehen und versuchen, in die Lage des Kindes hineinzuversetzen, was der verarbeiten musste. So, aber des Unglücks noch nicht genug. Es geht noch weiter. Dann nahm ihn seine Amme auf und floh. Warum ist sie geflohen? Warum ist sie nicht entspannt im Palast geblieben? Sie wusste, wenn die Philister Saul und Jonathan getötet haben, kommen sie auch und werden alle Nachkommen dieses Hauses töten wollen. Deswegen hat sie den Mephibosheth genommen und ist geflohen. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Das heißt, sie hat sich das Kind geschnappt, ist vielleicht durch den Wald gelaufen, Kind fällt runter, man hört nur beide Beine gebrochen und er ist lahm. Und sein ganzes Leben verändert sich an einem Tag grundsätzlich. Und man kann sagen, man kann hier das Sprichwort umdrehen vom Millionär zum Tellerwäscher. Also Vater und Großvater fallen an einem Tag. Am selben Tag wird dieser Junge zum Krüppel. Das heißt, ab seinem 5. Lebensjahr ist er gelähmt. Er kann nicht mehr aufrecht gehen. Er war wahrscheinlich nur noch in Sitzposition und also er durfte sich das Leben jetzt aus der Froschperspektive anschauen. Müsst ihr mal machen, setzt euch mal auf den Boden oder in der Fußgängerzone, setzt euch mal auf den Boden, was das für eine suboptimale Perspektive ist. Man fühlt sich allein durch die Position schon gering. Und das hat Mephibosheth am eigenen Leibe erlebt. Er war ein Pflegefall fürs Leben, immer abhängig von anderen. Und welche Perspektive hatte er? Überhaupt keine. Er hatte überhaupt keine Perspektive. Und das macht auch der Ort deutlich, wo er gelebt hat. Lodebar heißt entweder kein Wort oder auch keine Weide. Da war nichts los. Ein Absturz an einem Tag, der Absturz des Mephibosheth vom Millionär zum Tellerwäscher. Ohne Perspektive sitzt er dort im Hause Machias. Machia war ein guter Mann, der damals den David versorgt hat, als er vor seinem Sohn Absalom geflohen ist. Er war ein guter Mann und er hat den Mephiboset aufgenommen. Östlich vom Jordan hat er gelebt, in dem Ort namens Lodebar. Und dort sitzt jetzt Mephiboset, hilfloser und entthronter Prinz. Und vielleicht hat er sich oft gefragt, warum Gott? Warum ist mir das zugestoßen? Warum musste ich meinen Vater, warum musste ich meinen Großvater verlieren? Warum bin ich Krüppel? Ich weiß nicht, ob er eine Antwort bekommen hat, aber es vergehen so 20 Jahre. 20 Jahre vergehen und inzwischen ist David König von Israel, wie wir gesehen haben. Und dann nach 20 Jahren erinnert sich David an seinen Bund, den er geschlossen hat mit Jonathan und übrigens auch mit Saul. 20 Jahre vergehen und David erinnert sich. Und deswegen lesen wir in Vers 1, Kapitel 9, 2. Samuel 9, Vers 1. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. David hat es damals dem Jonathan versprochen. In 1. Samuel 20 lesen wir das. Die waren ja sehr gut befreundet, die beiden. Und Jonathan wusste auch schon, dass David König wird. Und da bittet er David in 1. Samuel 20, Vers 14, und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe, sagt Jonathan, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids. Also David hat das bestätigt, er hat einen Bund geschlossen. Nicht nur mit Jonathan, sondern eben auch mit Saul. In 1. Samuel 24 lesen wir, da sagt Saul zu David, und so schwöre mir, 1. Samuel 24, Vers 22, und so schwöre mir bei dem Herrn, dass du meinen Samen nicht von mir ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Also David erinnert sich an seinen Bund und er steht hier treu zu seinem Wort. David ist ein Bild hier für die Treue Gottes in unserem Leben. David widerspiegelt die Treue Gottes. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Mann, der immer wieder nach Gott gefragt hat. Das heißt nicht, dass er perfekt war. Wir wissen aus dem Leben Davids, dass er natürlich auch seine Fehltritte hatte mit der Bathseba oder auch mit seiner Volkszählung, wo er mal wissen wollte, wie viele Leute er denn eigentlich hat und wie stark sein Heer ist, was er aus purem Stolz getan hat. Das waren alles Fehltritte Davids. Er war nicht perfekt. Aber er hat immer wieder um Vergebung gebeten und vor allem hat er immer wieder die Nähe Gottes gesucht. Deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und hier steht er zu seinem Wort und er ist deswegen ein Bild für die Treue Gottes. Und Gott zeigt unter anderem seine Treue dadurch, dass Gott sein Wort hält. Immer wieder sehen wir das in der Bibel. Gott hält sein Wort. Zum Beispiel bei seinem Volk Israel. Als er ihnen sagt, wenn ihr mein Wort haltet, geht es euch gut. Wenn ihr mein Wort nicht haltet, kommt ihr in die Gefangenschaft. Er hat gesagt, ihr werdet 70 Jahre in die Gefangenschaft kommen. Und auf den Tag, 70 Jahre nachdem sie in die Gefangenschaft gekommen sind, durften sie wieder nach Hause. Also Gott hält sein Wort bis auf den Tag genau. Ich würde sogar sagen, bis auf die Stunde und Sekunde, wenn Gott etwas verspricht oder versprechen würde. Auf die Sekunde hält Gott sein Wort. Gottes Treue zeigt sich dadurch, dass er sein Wort hält. Und deswegen ist das sicherste Ereignis der Zukunft, dass Jesus Christus wiederkommt, weil er es versprochen hat. Und David steht hier für die Treue Gottes und deswegen erinnert er sich an seinen Bund. Und er möchte sein Wort halten. Wie ist das mit mir? Wie treu stehe ich zu dem, was ich gesagt habe? Wenn ich mein Wort gebe, weiß der Gegenüber, die Gegenüber, dass sie sich darauf verlassen kann oder sagt, ja gut, wenn Samuel was sagt, dann müssen wir erst mal gucken, ob er das zuhält. Ich möchte lernen, von David zu meinem Wort zu stehen. Ich möchte lernen, zu dem zu stehen, was ich versprochen habe. Und dass ich nicht irgendwie wankelmütig bin und sage, gut, okay, gestern habe ich mich so gefühlt, dass ich das versprochen habe, das, was gestern war, geht heute nicht mehr, sondern wenn ich es gestern versprochen habe, dann gilt das morgen auch noch. Ich möchte lernen, zu meinem Wort zu stehen weil Gott zu seinem Wort steht und dadurch seine Treue zeigt. Und ich möchte mir von der Treue Gottes und auch von der Treue Davids ein großes Stück abschneiden. Also David steht treu zu dem Bund, den er gemacht hat mit seinem Freund Jonathan und den er gemacht hat mit seinem Vater Saul. Er verkörpert hier die Eigenschaften Gottes in dieser Geschichte. Wichtig ist auch, was David hier sagt. Er fragt, ob noch jemand übrig ist vom Hause Sauls, dass ich Gnade an ihm erweisen kann, um Jonathans Willen. Und hier kann man eine wunderbare Brücke schlagen ins Neue Testament. Er möchte Gnade erweisen, um Jonathans Willen. David ist hier der Gnadenerweiser. Also er möchte die Gnade erweisen, aber um Jonathans Willen. Und Jonathan bedeutet, Jahwe hat gegeben oder Geschenk Gottes. Und hier kann man die Brücke schlagen zum Neuen Testament. Gott kann nur gnädig sein durch Jesus Christus. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir einen gnädigen Gott wollen, dann brauchen wir Jesus Christus. Und das macht er in der Bibel immer wieder deutlich. In ihm haben wir empfangen Gnade um Gnade. Johannes 1, Vers 16. Und Römer 3 macht das besonders deutlich. Und diese Verse möchte ich mal lesen. Ein heiliger und gerechter Gott, der kann sündige Menschen, verkrüppelte Menschen nicht einfach so annehmen. Jetzt Verkrüppelungen im Sinne von geistlichen Verkrüppelungen. Römer 3, Vers 3 und, Römer 3, Vers 25 und 26 macht das deutlich. Warum Gott Sünder annehmen kann. Ihn, also Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, also zur Ausgleichszahlung. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Also Gott kann nur nachsichtig sein mit Sündern. Gott kann nur nachsichtig und gnädig sein mit uns, dadurch, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ohne Jesus keinen gnädigen Gott. Und das ist die wunderbare Parallele die wunderbare Verbindung zum Neuen Testament. David erweist Gnade an Mephibosheth um Jonathans Willen. Und Mephibosheth, das haben wir schon gerade angesprochen, Mephibosheth, das sind wir in dieser Geschichte. Wir sind die geistlichen Krüppel. Wir als Menschen sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Wir lebten in perfekter Gemeinschaft mit Gott zusammen. Wir hatten alles. Alles, was wir wollten, alles, was wir brauchten. Wir waren überglücklich, genauso wie Mephibosheth als kleines Kind im Palast. Nur dann kam der Bruch. Wir haben uns von Gottes Geboten, wir haben uns von Gott abgesagt. Und durch die Sünde, durch den Ungehorsam, sind wir alle zu geistlichen Krüppeln geworden. Und jetzt könnten wir die Schuld suchen bei anderen. Vielleicht hat Mephibosheth das auch gemacht, dass er gesagt hat, Mensch, warum hat mich damals meine Amme fallen lassen? Es bringt ihm aber nicht weiter. Es bringt ihm nichts. Er bleibt immer noch ein geistlicher Krüppel. Er bleibt immer noch ein Krüppel und sitzt dort in Lodebar, auch wenn er die Schuld anderen Leuten zuweist. Ich kann die Schuld aussuchen bei anderen. Ich kann sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben. Ich bin als Sünder geboren und für meine schlechten Charaktereigenschaften kann ich auch nichts. Meine Eltern sind schuld, meine Großeltern sind schuld, die mir das alles so vererbt haben. Es bringt mich aber nicht weiter. Ich bleibe ein geistlicher Krüppel und habe keinen Zugang zum heiligen und gerechten Gott. Wir können beschuldigen, wen wir wollen. Aber das ändert nichts an unserem Status, dass wir vor Gott geistliche Krüppel sind. Und wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes. Und vor Gott kann ich mit meinen Verkrüppelungen eigentlich so nicht bestehen. Und es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, was der Mephibosheth gesagt hat in Vers 8. Da verneigte er sich vor David und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und man kann hier aus dieser Geschichte mit Mephibosheth auch ganz viel lernen über Gottesfurcht. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen der Mephibosheth nach Jerusalem gereist ist. Wir lesen ja hier in Vers 5, da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machis des Sohnes von Ammiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans des Sohnes Sauls, kam zu David. Was will der David von mir, hat er sich vielleicht gefragt. Will er jetzt mit mir auch? Will er mich auch jetzt töten? Das war damals Usus, dass man alle aus der vorherigen Dynastie getötet hat. Und wahrscheinlich, vielleicht ist er mit so einer Einstellung dorthin gereist, dass er sagt, okay, jetzt hat David mich gefunden, jetzt möchte er mich umbringen. Also er hatte eine riesen, riesen Furcht davor und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich und David sprach Mephibosheth und er sagte, siehe dein Knecht, ich bin in deiner Hand, du kannst mit mir eigentlich machen, was du willst. Und genauso ist es mit einem heiligen und gerechten Gott auch. Wir können vor Gott nicht bestehen und wir können nur reumütig zu Boden sinken und sagen, Gott, hey, hier bin ich bin angewiesen auf deine Gnade. Und David sprach Vers 7 zu ihm, fürchte dich nicht. Und diese Gottesfurcht, die ich haben muss als Sünder, weil ich weiß, dass Gott heilig und gerecht ist und dass ich nichts verdient habe, außer ewiger Verdammnis, die ist uns heute oft verloren gegangen. Da ist Gott zu unserem, wird Gott zu unserem Kumpel gemacht und Gott hat uns ja alle lieb und dann brauche ich auch nichts an meinem Leben ändern. Aber Mephibosheth wusste ganz genau, der David kann machen mit mir, was er will und ohne seine Gnade bin ich verloren. Und deswegen sagt David zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben, du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Wow. Und genauso ist es mit uns auch. Wenn wir zu Gott kommen und erkennen, dass wir geistliche Krüppel sind und wir wissen, dass wir eigentlich nichts anderes verdient haben als die ewige Verdammnis, dann streckt Gott uns seine Hand entgegen und sagt, ich erweise meine Gnade an dir durch Jesus Christus. Um Jonathans Willen und die Gabe Gottes, die er uns gegeben hat, ist Jesus Christus. Und deswegen lädt er ihn ein und er sagt, komm, du darfst an meinem Tisch essen. Du kommst zu mir in meinen Palast. Und Mephibosheth wird aufgenommen in die Familiengemeinschaft Davids. Und wir können die Brücke zu uns schlagen. Wir sind aufgenommen worden in die Familie Gottes. Wir sind seine Kinder, laut Johannes 1, Vers 12. Mephibosheth bekommt das Land seines Großvaters zurück. Und auch wir werden erben. Das wissen wir aus Römer 8, Vers 17, dass wir mit Jesus Christus alles erben werden. Das Beste kommt erst noch. Und deswegen lässt mich das auch relativ entspannt sein hier, ob Coronavirus gefährlich ist oder nicht und ob das jetzt gefährlicher ist als eine Grippe oder nicht. Ich muss davor keine Angst haben. Wir müssen vor diesem Coronavirus keine Angst haben. Die einzige Angst, die wir haben sollten, ist vor Gott. Und wenn ich Jesus Christus kenne, muss ich vor ihm auch keine Angst mehr haben. Und dann weiß ich, okay, Gott hat unser Leben, Gott hat mein Leben in seiner Hand und da brauche ich mich doch nicht vor dem Coronavirus fürchten. Wenn Gott will, dass ich ablebe, lebe ich ab. Aber das Beste danach kommt noch. Die große Erbschaft steht erst noch aus. Und das ist heute oft unser Problem und deswegen laufen auch so viele Christen angstgetrieben durch diese Corona-Zeit. Warum habe ich Angst davor? Ich frage mal salopp, meint ihr, Gott kann uns nicht heimrufen, auch durch einen Autounfall oder durch andere Dinge? Gott braucht das Coronavirus dazu nicht. Deswegen muss ich davor keine Angst haben. Ich muss mich deswegen auch nicht verstecken. Das Beste kommt noch. Und wenn Gott will, dass ich durch dieses Coronavirus sterbe, dann sei es so. Gepriesen sei der Herr. Das Beste kommt danach erst noch. Aber das muss ich mir immer wieder deutlich machen. Und dann muss ich gar nicht so angstorientiert durchs Leben gehen. Also Mephibosheth bekommt das Land seines Großvaters Saul zurück in Vers 9. Und für seine Familie wird gesorgt. Und das Wichtige ist, dass wenn wir erkannt haben, dass wir geistliche Krüppel sind, dass wir nicht bestehen vor Gott, dann kann Gott gnädig sein. Das macht er mit einem Vers aus Jesaja 66, Vers 2 deutlich. Den möchte ich lesen. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und zittert vor meinem Wort. Also Gott möchte, dass wir demütig sind vor ihm, dass wir wissen, hey, vor dem Heiligen und vor dem gerechten Gott bin ich ein geistlicher Krüppel. Und ich bin angewiesen auf seine Gnade. Und wenn ich das erkannt habe, dann streckt Gott mir seine Hand entgegen und sagt, du darfst zu mir in meine Familiengemeinschaft kommen, du darfst zu mir an meinem Tisch essen. Und David gibt das hier in dieser Geschichte weiter, was er von Gott empfangen hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich möchte lernen, das weiterzugeben, was ich von Gott empfangen habe. Die Gnade, aus der ich jeden Tag lebe, die möchte ich weitergeben an meine Mitmenschen. Wie barmherzig und wie gnädig bin ich im Umgang mit anderen? Im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meinen Arbeitskollegen, im Umgang mit meinen Geschwistern aus der Gemeinde? Die Frage muss ich mir immer wieder stellen, das ist eine große Herausforderung, dass ich das, was ich, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die ich empfange, auch weitergebe an die Menschen um mich herum. Und ich darf mich immer wieder daran erinnern, auch ich war ein Mephibosheth. Mephibosheth heißt Verbreiter der Schande. Ich habe Gott nur Schande gemacht. Ich war ein geistlicher Krüppel. Und wir haben alle unsere Deformationen. Und dieser Mephibosheth, der war ja immer noch verkrüppelt. Aber das Geniale ist, er hat ein neues Kleid bekommen und seine Verkrüppelungen wurden bedeckt, seine Narben und seine kaputten Seiten, und er durfte jetzt mit den königlichen Söhnen dort am Tisch sitzen. Das ist Gnade. Und ich möchte lernen, nicht immer nur die geistlichen Verkrüppelungen der anderen zu suchen und zu sehen, weil wenn ich unter das königliche Gewand der anderen schaue, finde ich da auch geistliche Verkrüppelungen, aber bei mir auch. Sondern ich möchte lernen, den anderen die Gnade zu erweisen, die Gott schenkt. Das heißt, wenn ich mal wieder total damit beschäftigt bin, die kaputten Knochen bei den anderen zu suchen, dann sollte ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich unter meinem königlichen Gewand, das Gott mir geschenkt hat, auch Verkrüppelungen und Deformationen habe. Wichtig ist, meine Schande ist bedeckt. Warum will ich dann so oft die Schande der anderen Geschwister aufdecken? Ne, da ist Gott auch gnädig mit denen. Und ein weiterer Punkt, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer wir ohne Jesus waren und wo wir herkommen, und dass da noch andere Leute in Lodebar sind, die Gottes Gnade auch brauchen. Dass ich mich nicht darauf ausruhe und sage, oh schön, ich sitze hier am königlichen Tisch, ich bin in der Gemeinschaft der Königssöhne, mir geht's gut und meine Familie wird sich gekümmert, ich muss keine Angst mehr haben. Ganz, ganz viele Leute haben momentan sehr viel Angst. Denen geht es nicht gut. Die wollen auch was von diesem Kuchen der Gnade. Die wollen auch von diesem Tisch essen. Und dazu möchte Gott uns gebrauchen, dass wir diese Gnade propagieren, jetzt gerade in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit. Für alle von uns. Aber dass ich das nicht für mich behalte, sondern dass ich mich daran erinnere, hey, da in Lodebar, dort, wo kein Wort, wo nicht viel geredet wurde, wo es keine Weide gab, dass dieses Gnadenangebot durch Jesus Christus auch für sie gilt. Also, zusammenfassend, ich möchte lernen, zu meinem Wort zu stehen. Zweitens, ich möchte lernen, das weiterzugeben, was ich von Gott empfangen habe, die Gnade, aus der ich lebe, möchte ich weitergeben an meine Mitmenschen. Und ich möchte mich daran erinnern, wo ich herkomme und auch andere für diese Gnade begeistern. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für diese Geschichte. Wir danken dir, dass diese Geschichte uns deutlich macht, dass wir geistig verkrüppelt waren und vor dir nicht bestehen können, wenn du uns nicht entgegengekommen wärst durch Jesus Christus. Und danke, dass du uns die Hand entgegenstreckst. Danke, dass wir aus deiner Gnade leben. Und deswegen möchten wir diese Gnade weitergeben an unsere Mitmenschen. Wir wollen uns daran erinnern, wo wir herkommen. Und mit dem Wissen aber auch, dass viele Menschen noch in Lodebar sind, dort, wo es kein Wort und keine Weide gibt. Wir wollen das weitergeben, wir wollen Situationen nutzen, gerade auch in dieser herausfordernden Zeit, um andere auf diese Gnade aufmerksam zu machen. Amen.